Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die klassische Reitkunst und moderne Reiterei auf eine ganz besondere Art verbindet. Julia Tuth, Berufsreiterin, Trainerin A-klassisch Barock, Buchautorin und Reiterin im Schweizer Kader der Working Equitation. Sie bildet Pferde auf hohem Niveau aus, steht regelmäßig auf internationalen Messen im Rampenlicht und setzt sich mit unglaublich viel Herz dafür ein, echte Reitkunst an die nächste Generation weiterzugeben. Mit ihrem aktuellen Top-Pferd Said, liebevoll der Scheich genannt, ist sie bereits bei der Europameisterschaft gestartet. Nächstes Jahr steht die Weltmeisterschaft an. Sicherlich ein großes Highlight im Kalender. Es ist Julias Traum und auch Ziel, sich für die WM zu qualifizieren und dort reiten zu dürfen. Ich begleite sie als Mentalcoach auf diesem Weg. In unserem Gespräch geht es heute um Reitkunst, mentale Stärke, Saids und Julias gemeinsame Reise und darum, wie man im Profisport seinen eigenen Weg findet und kontinuierlich weiter wächst. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Hallo, liebe Constanze. Schön, dass ich dabei sein darf.
Es ist ja so ein bisschen bei uns im Hintergrund schon Weihnachtsbeleuchtung zu sehen. Das Jahr 2025 ist so gut wie rum. Weihnachten steht vor der Tür. Und mich würde mal total interessieren, so als Einstieg, wenn du auf 2025 zurückschaust, Julia, auf welchen Moment bist du besonders stolz?
Das war ein toughes Jahr, also rein sportlich gesehen. Said hat sich super toll weiterentwickelt. Der hat eigentlich hingegen der Prognosen von vielen anderen, ist er immer besser geworden auf der großen Bühne. Und ja, ich bin leider noch nicht ganz mitgekommen. Und so haben wir bei einigen guten, wichtigen Turnieren dann eigentlich eine Disqualifikation gehabt. Und da kommst du ins Spiel. Und ich glaube, ja, wo kann man stolz drauf sein, dass ich mich durchgebissen habe und weitergemacht habe. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich auch an Worte, dass ihr mittlerweile auf so einem Level in der Dressur seid, wie es schon richtig, richtig gut ist. Vor allem auch Said, wie du sagst.
Ja, macht Spaß, ihn zu reiten, ja.
Und wenn du dann weiterschaust, gibt es was in diesem Jahr, was dich wirklich positiv überrascht hat, wo du so gar nicht mit gerechnet hast, was plötzlich da war?
Ja, also was heißt positiv überrascht? Ich habe so Anfang des Jahres ein neues Pferd bekommen. Das ist das erste Mal im Leben, wo ich ein unglaublich schönes und talentiertes Pferd im Stall habe. Ich hatte natürlich schon vorher gute Berittpferde, aber ich habe meine eigenen Pferde, die sind gut geworden durchs Training. Die waren nicht einfach von Natur aus gut. Und jetzt habe ich das erste Mal ein Pferd, was im Grunde genommen von Natur aus schon alles kann. Der ist zwar erst 5, aber das ist ein schönes Gefühl, macht total Spaß. Und meistens denke ich einfach, okay, einfach genießen. Es muss gar nicht schneller gehen, es soll gar nicht langsamer gehen.
Ja, das hört sich toll an. Einfach genießen und mitnehmen, was kommt. Das hört sich richtig schön an.
Ja.
Und Working Equitation, das ist ja so ein Thema, was jeder vielleicht schon mal gehört hat und am Ende vielleicht aber auch ein bisschen unterschätzt wird. Es sind ja 3 Disziplinen, ähnlich wie in der Vielseitigkeit. Und die Vielseitigkeit wird die Krone der Reiterei genannt. Müsste man eigentlich im Working Equitation auch sagen, ist meine Meinung, aber vielleicht kannst du einfach mal für die Hörerinnen und Hörer erklären, was überhaupt Working Equitation ist.
Ja, also ich muss da gleich vorwegnehmen. Ich denke, da ist eine sehr große Parallelität zur Vielseitigkeit, weil eben auch in mehreren Disziplinen trainiert werden muss, aber vor allem, weil es eben auch aus der angewandten Reiterei kommt. Ich denke, die Vielseitigkeit hat noch viel mehr einen Bezug zu der militärischen Reiterei, die man eben mit dem Pferd halt wirklich überall durchkommen musste. Und genauso ist das Working Equitation ist eine Sportart, die eben aus der berittenen Viehwirtschaft entstanden ist, der südeuropäischen berittenen Viehwirtschaft. Und da möchte ich auch gleich noch eine kleine Korrektur anbringen. Das Working Equitation hat nämlich 4 Disziplinen.
Okay.
Die wichtigste Disziplin meiner Meinung nach ist das Rinder aussortieren, weil da ist eben der Bezug zur berittenen Viehwirtschaft noch vorhanden. Und wir nennen es auch die Seele des Working Equitation. Und spätestens dann, wenn man auf dem Pferd gesessen ist und mal Rind aussortiert hat mit dem Pferd, was das gerne macht, dann versteht man das auch. Es ist aber so, dass das nur noch an den großen Turnieren stattfindet. Und muss man halt leider jetzt hier auch anmerken, es ist auch so, dass das klar in der aktuellen Diskussion eine umstrittene Disziplin ist. Man kann das allerdings auch tiergerecht und korrekt durchführen. Dazu braucht es aber natürlich gut geschulte Pferde und Reiter.
Ja, verstanden. Das hört sich interessant an. Und die drei Hauptdisziplinen, die ich jetzt so angerissen habe, magst du da nochmal was zu sagen, was man da genau reiten muss? Ich meine, Dressur einhändig, die hohen Lektionen, wow.
Genau, also vielleicht ein bisschen als Motivation für alle. Der Working Equitation Sport ist sehr offen, rassenoffen. Also wir wollen eigentlich rassenoffen sein. Die Realität ist aber, wenn du wirklich, wirklich ganz nach oben willst, wo du ja dann tatsächlich einhändig reiten musst, da muss das Pferd wirklich einen sehr guten Galopp haben und sich auch gut versammeln können. Da steht und fällt dann halt schon im wahrsten Sinne des Wortes der Reiter. Und wir haben eben unterschiedliche Klassen. Das ist je nach Land nochmals unterschiedlich. In der Schweiz und in Deutschland ist es eigentlich wie im Dressursport, hast du einfach EALM und dann die S ist im Grunde, nennen wir Masterclass. Und in der S-Prüfung, wenn man das jetzt mit dem konventionellen Dressursport vergleichen möchte, ist es im Grunde genommen so ein bisschen wie eine Prise St. Georg. Also ich habe halbe Galopppirouetten, ich habe fliegende Wechsel, ich muss Tempowechsel zeigen, das Pferd muss genau gleich, also es ist im Grund, die Grundlage ist klassisches Reiten, das Pferd muss ganz genau gleich an den Hilfen stehen. Einzig, wir müssen das eben in der Masterclass alles einhändig können. Das heißt, wenn ich dann mit der anderen Hand in die Zügel reingreife, also vorne reingreife, bin ich sofort disqualifiziert. Das zwingt einem halt dazu, dass man das Pferd unglaublich sensibel und fein auf die Sitzhilfen und Schenkelhilfen abstimmt. Weil am Zügel kann ich am Ende in der Prüfung, ich meine, jeder, der Prüfung reitet, weiß, wie es ist, die Lektionen kommen Schlag auf Schlag. Und da hast du keine Zeit mehr zum Fummeln am Ende. Da muss das Pferd wirklich bei dir sein. Und der Trail ist auch in den niedrigen Klassen, sind die Trailhindernisse noch nicht unglaublich schwierig, die halt immer schwieriger. In der Masterclass musst du zum Beispiel einen Doppelslalom reiten oder einen einfachen Slalom, wo dann auch die Wechsel genau nach Anzahl Galoppsprünge kommen müssen. Also wenn du eine 8 reiten willst, musst du den Slalom immer mit 4 oder wenn du ein kleines Pferd hast, vielleicht auch 5 Galoppsprünge reiten. Das Pferd muss auch unglaublich ruhig an den Hilfen stehen, weil zum Beispiel in dem Steel Trail gibt es dann gute Noten, wenn dein Pferd wirklich geschlossen in der Balance am Tor steht und nicht rumhampelt und steigt und rückwärts rennt und so weiter. Und im Speed-Test ist es klar, da haben die Pferde unglaublich Spaß dran, wenn man es korrekt aufbaut, weil ich sage immer, Geschwindigkeit kommt von Können. Also wenn die Pferde die Aufgabe verstanden haben und wissen, okay, jetzt ist Speed dran, dann geben die von alleine Gas. Da brauchst du nicht aufs Gas drücken, sondern im Gegenteil, ruhig bleibt. Und die Rinderarbeit, wie gesagt, da musst du einen Rind aussortieren. Das geht auch auf Zeit und das ist auch im Team. Und an der Europameisterschaft oder an der Weltmeisterschaft ist es aber so, dass die Rinderwertung eben einzeln gewertet wird. Das heißt, die Länder gewinnen auch, also du kannst auch ohne Rinderwertung gewinnen, als Land gewinnen. Und das ist eben auch ein bisschen, um die Politik und den Druck rauszunehmen aus der Sache. Finde ich an sich gut.
Ja, spannend, was du alles schilderst und auch wie vielfältig die Pferde sich dann umstellen müssen, ne? Von der Dressur und dann wirklich in diese Hindernisparcours, einmal auf Stil, auf Zeit und so weiter. Da ist ja unheimlich viel auch Umstellung gefragt von Reiter und Pferd. Das ist die Kunst, ja. Und das würde mich auch interessieren, Julia. Was ist für dich die größte Herausforderung und aber auch zugleich der größte Reiz an diesen 3 oder 4 Disziplinen, je nachdem?
Also ich sage mal so, der Grund, warum ich Working Equitation reite, das hat so ein bisschen damit angefangen, dass ich schon immer die Pferde vielseitig gerne ausgebildet habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich den einen oder anderen Speedtest gesehen habe und gedacht, so möchte ich auch mal reiten. Das hat mich einfach total fasziniert, wenn die Pferde in dieser Geschwindigkeit noch wirklich sich reell versammeln und in dieser Leichtigkeit auch Losgelassenheit trainieren musst und Durchlässigkeit. Das heißt, der Speed an sich ist so ein Highlight am Ende. Und dafür müssen die Pferde halt wirklich unglaublich bei dir sein und auch Kraft haben. Klar, es sind viele enge Wendungen dabei, wenn du schnell sein möchtest am Ende.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch viel mit Vertrauen, mit sich gegenseitig kennen, so im Pferd-Reiter-Paar irgendwie ergibt. Und da würde mich mal total interessieren, Said und du, ihr seid ja schon ein eingeschworenes Team. Wie würdest du so eure Zusammenarbeit beschreiben? Ihr wart ja auch bei der Europameisterschaft und reitet viele große Turniere. Wie würdest du so eure, ich nenne es einfach mal, Zusammenarbeit beschreiben?
Ja gut, da muss ich vielleicht kurz ausholen. Und da gibt es eine lustige Geschichte zu. Said ist eigentlich das Pferd meiner besten Freundin. Die hat ihn aus ihrer Vollblut-Araber-Stute gezogen. Die wollte ein Pferd, was ein bisschen mehr Fundament hat, hat mich gefragt, habe ich gesagt, ja, da tust du PRE-Hengst drauf, dann gibt es ein bisschen mehr Fundament, besseren Galopp, das wollte sie alles haben. Sie hat aber von Anfang an gesagt, ja, wenn es dann Hengst wird, dann musst du den nehmen und wenn er eine Ramsnase hat, das will ich gar nicht. Und long story short, sie hat dann in der Zwischenzeit 3 Kinder bekommen und hatte keine Zeit. Und Said war unglaublich klein und ich bin ja auch klein und zierlich und dann war es halt klar, okay, dann kommt er erstmal zu mir. Und ich habe das eigentlich eher so als Freundschaftsdienst gemacht. Und ich sage es ganz ehrlich, im ersten Monat bin ich im Roundpen am Boden gesessen und habe gewartet, bis der sich beruhigt. Der war unglaublich. Also der erste Tag hat so angefangen, dass der einen Riesensatz genommen hat, als im Roundpen und weg war. Und der war aber von Anfang an super menschenbezogen. Und irgendwie ab da, wo er dann Vertrauen gefasst hat, dann ging alles nur noch schnell. Also dann ein Jahr später oder 1,5 Jahre später, wir mussten gleich im A starten, damals durften Berufsreiter nicht im E starten, war ich Jahresbeste im A. Und dann kam Corona, dann sind wir eine L gestartet und dann sind wir mit 2-3 M gestartet und dann waren wir plötzlich in der Masterclass. Und aber eigentlich am Anfang, ehrlich gesagt, immer noch total überfordert. Also das hat schon ein bisschen gedauert, bis er dann ruhig wurde, aber er wurde halt auch ruhig durchs Lektionreiten. Also das Pferd, das sind so ein bisschen generell diese Spitzenpferde, die kannst du nicht nur gerade ausreiten. Das funktioniert nicht. Die müssen eine Aufgabe haben, damit sie den Sinn verstehen. Und dann werden sie auch eifrig und willig und wollen arbeiten.
Ja, das hört sich nach einer ganz spannenden, tollen Geschichte an, dass er da erstmal aus dem Roundpen raus ist.
Ja. Ja, wir haben da natürlich erstmal die Wand höher gebaut, klar. Das war ja nicht das Ziel.
Ja. Ja, sehr cool. Ja, ich meine, Genie und Wahnsinn sind da auch nah beieinander. Ne? Einerseits will man ja ausdrucksstarke Pferde haben, die wollen, die Bock haben und andererseits eben auch so, dass sie sich dann in dem Moment zurücknehmen können.
Genau, ja.
Ja. Was würdest du sagen, war dein Erfolgsrezept, dass ihr zunehmend so zusammengewachsen seid und dann auch nach diesem Start relativ schnell zusammengewachsen seid? Was war da so dein Erfolgsrezept?
Hey, das war ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Ich liebe den einfach. Das ist das Pferd meiner besten Freundin und ich habe auch die Mutterstute von Said habe ich noch bis in den Tod gepflegt. Die war dann auch bei mir. Und dadurch, dass ich eben diese Araberstute schon als junge Frau kannte, das war so unser Jugendtraum von Vreni und mir, dass wir Pferde haben können. Und dann war halt dieses Fohlen da und ich wusste, Vreni hat keine Zeit. Und das war einfach so, wenn Said da ist, ist Vreni da. Irgendwie. Das war einfach, ich habe den immer geliebt.
Da kriege ich richtig Gänsehaut, Julia, wenn du das sagst. Ich meine, Liebe ist mit das Stärkste, wenn man so will. Ne? Und dann ist alles andere irgendwie im Hintergrund und die Dinge laufen dann einfach von alleine. Aber toll, also da kriege ich wirklich gerade Gänsehaut, richtig schön.
Ich kann auch holen. Also es ist wirklich, das ist ehrlich die Geschichte und unglaublich schön, weil Vreni mir nie Vorschriften gemacht hat. Also dieses Pferd gehört uns beiden und das wird auch immer so bleiben. Und ja, vielleicht wird er im Alter irgendwann mal Kinderreitpony für ihre Kinder, das wissen wir noch nicht. Aber
also der Vreni klingeln gerade bestimmt die Ohren, wo wir so über sie sprechen.
Ja.
Nächstes Jahr steht die Weltmeisterschaft an und da bereiten sich ja jetzt alle drauf vor und da ist ja auch das Thema, ne? Wie geht das dann? Und mich würde interessieren, was ist jetzt, Julia, euer Fokus sportlich und im Gefühl zwischen euch, zwischen Said und dir mit Blick auf diesen Termin, der im Kalender steht, eben die Weltmeisterschaft?
Genau, also da muss man vielleicht dazu sagen, die eben, wie du selber ja schon angedeutet hast, an die Weltmeisterschaft von mehrere Leute. Und das sei auch allen vergönnt, die eben harmonisch reiten und die Leistung bringen, das ist klar. Also ich mache jetzt im Winter auch ganz bewusst nochmal ein Training für Said und mich mit Geräuschen, dass wir einfach nochmal ein bisschen besser mit diesen Kulissen umgehen lernen. Wobei, wie gesagt, letztes Jahr hat sich gezeigt, dass er da super lernfähig ist. Oder wir da lernfähig sind, so muss ich es sagen. Und ja, wir zwei, liebe Konstanze, sind ja dran. Und ich habe zum Glück auch eine super tolle Dressurtrainerin, die mich unterstützt. Genau, also das ist schon, im Moment ist eher runterfahren, ausbreiten.
Ja, sehr schön. Und ich meine, für sowas ist ja so ein Winter auch gut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielen geht es so, wenn so ein Ziel vor Augen ist, auf das man hinarbeitet, dann ist das alles auch noch fokussierter und man weiß, wofür man es auch macht letzten Endes. Ist das bei dir auch so? Oder sagst du, naja, also am Ende, auch wenn das nicht da wäre, hätte ich meinen Plan und würde es genau so machen.
Also es ist tatsächlich so, dass Said, wenn man jetzt Said fragen würde, würde der gar nicht wissen, dass wir jetzt für die WM trainieren. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil die Pferde, die die großen Turniere gehen, ich meine, das sind internationale Turniere, die fahren super weit, sind 3-4 Tage weg oder 5 Tage. Und die brauchen auch mal eine Saison oder eine Zeit, wo die runterfahren können. Das bedeutet, dass eigentlich, also wie ich mache momentan zum Beispiel 2-mal die Woche Horsemanship-Training mit ihm. Mhm. Also dieses Pferd muss keine Lektion büffeln. Der kann wechseln, der kann inzwischen auch Galoppiretten. Wir arbeiten momentan an total langweiligen Sachen. Also ich reite ihn auf Trense und wir üben Stellung, Biegung und Loslassen. Das ist völlig unspektakulär, was jetzt gerade abgeht. Aber das ist eben diese Liebe zum Detail, die am Ende halt den Unterschied macht.
Ja, total nachvollziehbar. Ja. Und ich wünsche ganz viel Spaß und Motivation dann durch den Winter. Das ist ja immer oft was, was Leuten schwerfällt, gerade im Winter. Und ja, Motivation, Fokus ist auch etwas, was du ja ganz stark in den Fokus rückst, wenn du auf Messen unterwegs bist, große Shows reitest. Vielleicht kommen wir zu dem Thema einmal. Da ist ja viel Rampenlicht, du bist Berufsreiterin, man kennt dich und dann sind dort große Messen, großes Publikum, Trubel. Wie schaffst du es für dich persönlich, da ruhig und fokussiert zu bleiben und das auch auf deine Pferde zu übertragen? Was machst du da?
Ja, also das ist auch eine gute Frage. Also vorweg, da habe ich so ein bisschen Glück gehabt, weil ich bin eine Rampensau. Also du kannst mich vor Publikum tun, ich finde das toll. Vor allem, wenn ich so Moderation messe, das finde ich toll. Ich bin erst mit 35 angefangen zu starten. Das heißt, ich hatte lange oder am Anfang eine richtige Prüfungsphobie. Auch bei meinen Trainerscheinen übrigens, das wissen alle, die mich besser kennen. Ich bin da fast durchgedreht. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann macht es bei mir Klick. Das war beim Trainer A, da habe ich wirklich richtig die Krise gehabt und nachher war ich Lehrgangsbeste und keiner hat es verstanden. Das ist natürlich nicht immer so, aber ich bin so ein Mensch, der unter Druck Höchstleistung bringen kann. Aber trotzdem gibt es auch Situationen, die ich immer noch nicht gut managen kann. Deswegen bin ich bei dir. Also ich bringe jetzt mal ein Beispiel, weil du das Thema Berufsreiter angesprochen hast. Wir hatten, ich muss ja jetzt nicht sagen, welches Turnier, aber wir waren halt an einem Turnier, ein internationales Turnier, wo auch FEI-Sport war. Sprich, da war auch Springen und Dressur und alles. Und das ist ja eigentlich toll für uns Worker, weil wir dann eben auch, sage ich mal, in diesen großen Kulissen mitmachen dürfen. Aber entsprechend steigt auch der Druck. Und das war zu einer Zeit, wo eben das so angefangen hat, dass wirklich hinter jedem Baum ein Kameramann ist und 80% von diesen Leuten wollen ein hässliches Bild schießen. Die wollen, das ist jetzt die Frage, die Tierschutzfrage, die will ich hier gar nicht andiskutieren, weil ich und auch ehrlich gesagt die Worker, die ich kenne und auch Dressur- und Springreiter, die ich kenne niemanden, der absichtlich seinem Pferd Schaden zufügen möchte. Trotzdem gibt es natürlich solche Leute. Das ist ja leider inzwischen klar. Aber für alle anderen, die sich unglaublich bemühen, ihre Pferde korrekt ausbilden zu halten und die ihre Pferde unglaublich lieben, ist das auch eine massive Drucksituation. Weil gerade von einem Pferd wie Said, der halt viel Temperament hat, wenn da wegen einem anderen Start jetzt gerade super Applaus ist, dann kann das auch beim Abreiten passieren, dass der mal hochgeht. Und in dem Moment, ja, kannst du natürlich nicht mit Fahrleinen reiten. Natürlich probierst du jederzeit, dass das Pferd korrekt an den Hilfen steht und dass das fein geritten wird. Und er ist zum Glück auch unglaublich fein zu reiten. Aber man könnte durchaus mal ein Foto schießen, wo das Maul offen hat. Das könnte passieren. Und das ist für mich eine Drucksituation, wo ich ehrlich sagen muss, wo ich richtig, richtig lernen musste, ruhig zu bleiben, fokussiert zu bleiben und genau so abzureiten, wie ich es zu Hause tun würde. Und wirklich zu ignorieren, wer da jetzt gerade was Böses möchte. Die Ironie der Geschichte war, dass die dann aufgegeben haben, weil es bei uns Workern einfach keine hässlichen Bilder gab. Das fanden wir dann im Nachhinein sehr entspannend. Aber so geht es, glaube ich, einigen Berufsreitern.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich eine große Drucksituation ist, wenn so die Scheinwerfer auf einen gerichtet sind und man nicht weiß, was kommt da als nächstes. Und
das ja, vor allem nicht im Guten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das wurde uns vom Veranstalter gesagt. Also wir wurden quasi instruiert, wie wir da abzureiten haben. Klammer auf, wir würden sowieso so abreiten, wie wir es für korrekt halten, nämlich pferdegerecht. Aber wir wurden da richtig darauf hingewiesen, dass hier Leute sind, die hässliche Bilder schießen wollen. Und das macht was mit dir als Reiter.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und spannend fand ich nochmal den Punkt von vorhin, Julia, wenn du da noch einen Satz zu sagen kannst, dass du es schaffst, den Schalter umzulegen, obwohl du vor Prüfungssituationen viele Jahre Sorge hattest, die dich wirklich, ja, du hast gesagt, so ein bisschen aufgewirbelt haben oder wie auch immer, dass du da plötzlich den Schalter umlegen kannst, wenn es drauf ankommt. Das ist schon eine Gabe.
Also was mir geholfen hat, also wo ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich einfach, ich hatte Angst davor, dass über mich gerichtet wird. Wenn du einen Showauftritt machst, dann kannst du das Publikum angucken und wenn du so ein bisschen feinfühlig bist, merkst du automatisch, interessiert dir das, was ich erzähle, muss ich etwas noch detaillierter erklären. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn ein Pferd einen Piaftritt zu viel macht, ist es völlig wurscht. Und die Pferde merken ja auch, dass du da ein Theaterstück aufführst und das macht allen Spaß. Und eine Prüfung ist eine viel höhere Anforderung, weil du die Lektion auf Sekunde genau da und dort zeigen musst und du hast dann eben nicht noch 3 Anläufe mehr. Und das hat mir am Anfang Druck gemacht. Und wo ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach häufiger starten. Ich habe das Glück, da ich ja Berufsreiterin bin, dass ich eben unterschiedliche Pferde reite, dann kann ich halt den Druck rausgenommen. Das bedeutet, ich gehe nicht einfach ein Pferd so viel wie möglich starten, sondern ich habe halt verschiedene Pferde gestartet. Ich bin einfach generell mehr starten gegangen. Und dann hat für mich einfach die einzelne Prüfung war die nicht mehr so wichtig. Das hat mir geholfen. Und dann habe ich auch mir selbst angefangen zu sagen, das ist ja auch nur eine Show. Das ist ja nichts anderes als eine Show. Ich meine, worum geht's denn eigentlich? Wir können ja nicht mal Geld verdienen damit. Also deswegen. Aber das gelingt mir natürlich auch nicht immer, wie du ja weißt. Aber häufig.
Häufig, ja, absolut. Und dann auch immer häufiger, wenn du das so anwendest. Ja, das ist auch nur eine Show. Das ist ein cooler Satz.
Nichts anderes. Ja.
Vielleicht schwenken wir nochmal zum Thema Buch, einhändiges Reiten, Reitkunst, Julia. Du bist ja auch Trainerin A und auch Buchautorin zum Thema einhändiges Reiten. Vielleicht erzählst du uns da nochmal ein bisschen, was so deine Leidenschaft für klassische Reitkunst bedeutet und was das einhändige Reiten damit zu tun hat.
Ich bin Trainer A klassisch Barock / Basissport. Das ist barockes Reiten mit der FN zusammen durchgeführt wird. Ich hatte ja damals einen Freiberger und eine Welsch B-Araber-Stute, also überhaupt nicht unbedingt Barockgefährt oder die gelten nicht als Barockgefährte. Unglaublich für die Historie der Reiterei interessiert. Also ich habe mit 20 Steinbrecht und Podeisky gelesen. Also ich bin da so reingerutscht. Ich habe zwischen 20 und 30 diverseste Praktikas absolviert bei Trainern, die historisches Reiten praktizieren. Und am meisten geprägt hat mich dann die Zeit bei Richard Hinrichs, wo ich auch jahrelang bei ihm oder Schülern von ihm auch in Shows mitgeritten bin. Und in dieser Zeit habe ich auch dann eben diese Laufbahn zum Trainer A gemacht. Und das einhändige Reiten, klar, im historischen Reiten ist es so, also anders formuliert, bis 1950 war einhändiges Reiten normal. Geteilt, also mit geteilten Zügeln oder mit zweihändig geritten ist man, wenn man ein Pferd ausbilden wollte oder wenn man ein Korrekturpferd hatte. Das hat sich ja dann geändert, das erkläre ich ja in meinem Adventskalender ein bisschen oder in meinem Buch. Und man muss einfach wissen, dass die klassische Reitlehre, die beruht auf dem einhändigen Reiten. Weil die klassische Reitlehre, die entspringt ja auch der angewandten Reitkunst. Sprich, man musste mit dem Pferd im Krieg arbeiten. Sprich, man musste eine oder zwei Hände frei haben zum Arbeiten. Oder auch dann später in der höfischen Reiterei wurde auch einhändig geritten. Und mich hat das Thema von Anfang an total fasziniert, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dann automatisch mehr über meinen Sitz reite. Und das war immer mein Traum, dass ich mit dem Pferd eine Einheit bilde, so ein bisschen dieses Centaur als Überbegriff. Und ich das Pferd eigentlich über meinen Sitz, ich sage immer, ein guter Reiter hat sein Hirn im Hintern, dass ich das Pferd eben über meinen Sitz steuern kann. Das war immer mein Traum. Und ja, so bin ich da eigentlich eingetaucht. Und später habe ich dann auch meine Passion für das Fechten entdeckt. Ich habe lange Jahre HEMA-Sport gemacht, das ist der Historical European Martial Art, und habe das eben mit der Reiterei verbunden, weil das war ja auch, also das Rossfechten ist eben die europäische Kampfkunst zu Pferd. Und das hat mich einfach total fasziniert.
Ja, das hört sich sehr, sehr interessant an. Und ganz ehrlich, dieser Satz, ein guter Reiter hat sein Gehirn im Hintern. Ich glaube, das können wir uns alle mal merken. Das ist ein
ziemlich cooler Satz. Ja, das ist auch ein Springreitersbuch. Das ist wurscht. Also das ist egal, was du reitest. Die Steuerzentrale ist eigentlich die Mittelpositur des Reiters und nicht die Hände und nicht die Schenkel und so weiter. Und genau, und das Working Equitation ist ja, wie wir es bereits angesprochen haben, auch in der höchsten Klasse einhändig. Aber das habe ich erst angefangen, nachdem ich mein Buch fertig geschrieben habe.
Ja, bei diesem einhändigen Reiten, Julia, und du als Schweizerin, ich kann es mir nicht verkneifen, diese Frage zu stellen. Ich habe früher wirklich gerne im Fernsehen Tennis geschaut. Roger Federer, der Schweizer, die Ikone pur, der für mich für Eleganz und sonst was steht. Also eigentlich der Tennisspieler der Welt mit seiner einhändigen Rückhand. Und nun kenne ich dich als Schweizerin mit dem einhändigen Reiten, dem Buch zum einhändigen Reiten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen witzig gefragt, aber ist das so typisch schweizerisch, einhändiges Sportbetreiben in absoluter Eleganz?
Genau. Also ich kenne mich mit Tennis gar nicht aus, deswegen dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass ich die Reiterei, die ich gelernt habe, das habe ich nicht in der Schweiz gelernt. Ich bin im Gegenteil, ich war ja lange Jahre in Hamburg, also ich bin eben als junge Frau ins Ausland, um reiten zu lernen, und weil ich eben das klassische Reiten lernen wollte. Und ich glaube, wir haben heutzutage sehr gute Springreiter in der Schweiz. Und die Dressur ist vielleicht jetzt auch langsam sich am entwickeln. Aber damals, wo ich angefangen habe, ja, da konnte man das an einer Hand abzählen, bei wem man klassisch reiten lernen konnte in der Schweiz. Und in Norddeutschland war die Szene einfach viel, viel größer. Und genau, also ich bin ins Ausland gegangen, um die Reitkunst zu lernen.
Okay, dann bemerke ich mir aber trotzdem Schweizer einhändig auf jeden Fall. Ich kenne dich jetzt als Schweizerin. Aber interessant, dass du auch so in die große, weite Welt gegangen bist, ne, um all das so zu lernen und auch die Erfahrungen zu sammeln, auch Kulturen kennenzulernen dann durchaus.
Finde ich auch wichtig. Ja, ich war ja später auch in Portugal, also jetzt vor 2 Jahren. Und Spanien hätte ich eigentlich auch noch am Spickzettel, wenn mir mal langweilig wird. Würde ich auch gerne mal gehen. Und ja, mich hat auch die Reitkunst der Portugiesen wahnsinnig fasziniert. Ja, hat mich beeindruckt, wie die 13-jährigen Mädels dort Schulter reinreiten. Da können wir alle einpacken.
Ja, was ist da in Portugal so besonders? So vielleicht in 1, 2 Sätzen. Was ist die portugiesische Reitweise?
Also ich denke, die portugiesische Reitweise, also ich war natürlich, muss man sagen, Klammer auf, Klammer zu. Da gibt's auch gute und schlechte, wie bei uns auch. Und ich war bei richtig, richtig guten Trainern und durfte da auch richtig gut gerittene Pferde reiten und zugucken und lernen. Und die es wirklich können, das ist, als ob du bei uns 300 Jahre zurückgehst. Also da krieg ich Gänsehaut. Da siehst du das, was in den Büchern beschrieben ist, von Guernier, das kannst du da noch erleben.
Ja, ja, klasse. Und Julia, wir hatten das vorhin schon. Du hast ja wirklich viel Herz darin, Dinge an die nächsten Generationen weiterzugeben. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu sagen. Was ist dir daran so wichtig und was möchtest du gern auch weitergeben?
Also ich denke, deswegen ist auch mein Buch entstanden. Ich meine, die Menschheit ist so weit gekommen, weil wir diese Verbindung mit den Pferden haben. Und heute ist es natürlich durch die Maschine nicht mehr notwendig in den meisten Bereichen. Und da besteht halt eine ganz große Gefahr darin, dass das Wesentliche an dieser Verbindung verloren gehen könnte. Es ist auch ein Riesenvorteil, weil eigentlich würde ja heute gar kein Druck mehr bestehen. Eigentlich. Weil zum Überleben müssen wir es nicht machen. Und dann ist aber die Frage, ja, warum reiten heute denn so viele Menschen? Und ich denke einfach, dass es uns zurück zu uns selbst bringt, also die Verbindung mit dem Tier und auch diese körperliche Verbindung. Ich glaube, dass es, ich wüsste nicht, ob es sonst eine Sportart gibt, außer Paartanz. Das ist ja eigentlich unique. Und ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass der Ursprung, wie das eigentlich entstanden ist, also wie das klassische Reiten entstanden ist, dass dieser eben an die nächste Generation weitergegeben wird, damit eben das gute Reiten erhalten bleibt.
Das kann ich total nachvollziehen. Ja, ich verstehe dich, das kann ich total nachvollziehen. Und auch gerade so in Zeiten von künstlicher Intelligenz, die immer mehr wird, ne, viele Dinge, die ersetzt werden durch den Computer, wie du gesagt hast, durch die Maschine und so weiter. Aber dieses ehrliche Verbindende mit dem Tier, das ist etwas, ja, was wir unbedingt erhalten müssen. Das würde ich sofort unterschreiben. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass du dich da auch für einsetzt und auch sowas in einem Buch verewigst und so weiter. Jetzt war das eine Sache, etwas an die Generation weitergeben. Im letzten Teil meines Podcasts ist es so, dass es immer vier Fragen gibt. Und die erste Frage ist, was du unseren Hörerinnen und Hörern als Mentaltipp mitgeben möchtest aus deiner Sicht.
Also das ist jetzt vielleicht an Turnierreiter. Was ich mir manchmal sage, wenn mal was schief läuft, ist, was interessiert die Welt? Also einfach, dass man, da, weil da wird ja auch unglaublich hitzig zum Teil, das sind ja große Emotionen im Reitsport, auch online, zum Teil vielleicht ein bisschen sehr hochgekocht. Und dann denke ich einfach manchmal, okay, sind das wirklich die allergrößten Probleme, die wir jetzt gerade haben? Was überhaupt nicht bedeutet, dass man gewisse Sachen nicht ernst nehmen soll und dass gewisse Bewegungen nicht wichtig sind. Aber trotzdem, dass wir vielleicht daran denken, dass es Leute gibt, die Hunger haben und im Krieg sind. So. Und das andere, was ich in Norddeutschland gelernt habe, ist, 80% der Probleme lösen sich von alleine. Das bedeutet, wenn ich mal ein Problem habe mit einem Pferd, muss ich mir natürlich fragen, ja, wieso klappt das jetzt nicht? Passt der Sattel nicht? Hat das Pferd Angst? Versteht es mich nicht? Aber ich kann, wenn ich diese Punkte, sage ich mal, wenn die nicht existieren, kann ich es auch einfach weglassen. Und dann trainiere ich was anderes und 2 Monate später geht's. Und das meine ich mit 80% der Probleme lösen sich von alleine.
Ja, klingt so, als wäre in beiden Mentaltipps von dir dieses nimm's mit Leichtigkeit und auch ja so dieser Liebe, die du sagst, zu dem, was man tun darf, weil man es tun darf, weil wir privilegiert sind, das tun zu dürfen. Und dann kommt das meiste von alleine. Das habe ich gerade so rausgehört. Wow.
Ja, also im Detail. Ich meine, wenn jetzt sich jemand aufregt, dass das Pferd den Wechsel nicht springt. Ja, das ist schade, aber da kann man dran arbeiten. Und wenn man solide dran arbeitet, wird es auch besser werden. Aber am Ende, was interessiert die Welt?
Ja,
was ist? Wenn man diesen Druck rausnimmt, ist es für die Pferde halt viel leichter.
Ja.
Ja.
Julia, du bist Buchautorin. Und welches Buch oder welches Kapitel will als nächstes von dir persönlich geschrieben werden? Im übertragenen Sinne.
Klar, mein Ziel ist, dass ich an die Weltmeisterschaft könnte mit Said. Aber auch hier nicht um jeden Preis. Mein Ziel ist, dass er alt und gesund, also alt wird und gesund alt wird. Aber wenn ich es schaffe, mit ihm nächstes Jahr harmonisch an der Weltmeisterschaft zu reiten, dann wäre das sicherlich, ja, das wäre sicherlich ein Ziel von mir. Und ich hätte schon erst mal vor, noch ein weiteres Buch zu schreiben, aber momentan bin ich eher so, hey, solange ich noch kann, will ich reiten. Und ja, irgendwann kommt dann die Zeit, um wieder was zu schreiben, ja.
Okay. Und dann ergänzt doch bitte folgenden Satz. Was ich früher glaubte und heute weiß.
Genau, da fällt mir so ein bisschen dieser Satz ein. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich noch nicht weiß. Also ich denke so ein bisschen, je älter ich werde, desto offener bin ich oder desto weniger dogmatisch denke ich. Gerade in der Reiterei. Desto mehr höre ich eher dem Pferd zu und versuche nicht irgendein Schema in ein Pferd reinzupressen, sondern sehe halt das Gute in dem Pferd und versuche eigentlich dem Pferd zu helfen, das rauszuarbeiten, dass es eben sich wohlfühlt in seinem Körper und sich gut bewegen kann.
Mhm.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was die Erfahrung dann bringt.
Ja, spannender Satz. Ich weiß, was ich nicht weiß, sozusagen.
Aber je älter ich werde, desto mehr stelle ich fest, dass ich noch ganz viel lernen kann.
Oh ja. Oh ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diesen erzieherischen Aspekt, die eben Pferde auf uns Reiter haben, dass wir niemals fertig sind mit dem Lernen.
Oh ja, das würde ich sofort unterschreiben. Und das ist ja auch das Schöne, was Spaß macht, dieses lebenslange Lernen, finde ich persönlich. Julia, zum Abschluss gibt es immer die Frage, dass du mir eine Frage stellen kannst. Von daher würde mich sehr interessieren, welche Frage möchtest du mir denn zum Abschluss stellen?
Ja, genau. Also du bist ja jetzt auch selbstständig 100% seit dem Sommer, glaube ich, oder?
Ja.
Und das ist ja, denke ich, auch eine große Veränderung, weil ich stelle mir das so vor, dass du als Personalleiterin einerseits Entscheidungen von oben durchsetzen musstest und andererseits aber auch sicherlich viel mehr noch, eben du bist an den Arbeitsort gegangen, hattest noch mehr reellen Kontakt und jetzt bist du ja dein eigener Chef. Das heißt, du kannst und musst aber auch alle Entscheidungen selber treffen. Und ich stelle es mir aber auch so vor, dass du weniger jeden Tag rausgehst, so zum Kunden. Du hast ja auch Online-Training. Wie findest du das? Oder wie ist das jetzt gut oder schlecht? Oder ist das Druck? Oder ja, wie ist das jetzt in der Realität auf einmal? So dieses selbst und ständig und selber die Konsequenzen tragen von den Entscheidungen und so weiter.
Ja, das ist eine sehr spannende, wichtige Frage. Und am Ende ist es so, dass man die Dinge immer erst einschätzen kann, wenn man sie wirklich erlebt. Da gebe ich dir völlig recht. Man kann sich vorher viel vorstellen, wie es sein wird. Und am Ende ist es dann anders. Und ich kann sagen, die ersten 5 Monate der vollen Selbstständigkeit waren sogar noch viel cooler und schöner, als ich es mir je vorstellen konnte, weil ich es einfach sehr, sehr mag, dieses selbstständige Arbeiten, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, dafür verantwortlich zu sein und vor allem noch mehr von den Dingen zu tun, die ich liebe, die mir am Herzen liegen. Ich habe vorher den Personalleiterjob auch immer gerne gemacht. Da ging es auch immer viel darum, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu entwickeln. Klar, da waren auch unschöne Themen dabei, wie Personalentlassungen, kritische Mitarbeitergespräche. Ich war Personalleiterin zu Corona-Zeiten in einem Modeunternehmen. Da ist klar, was mit den Modefilialen passiert ist zu der Zeit, all diese Dinge. Bislang kann ich echt nur sagen, ich liebe es total, dass es so ist. Und es ist eine schöne Mischung aus zu Hause Online-Coachings machen, Online-Workshops. Ich habe aber im Moment auch in die Ehre, alle paar Wochen bei einer Business-Coaching-Ausbildung als Co-Trainerin dabei zu sein. Da bin ich dann auch viel mit Menschen unterwegs. Das ist dann auch jeweils eine Gruppe, die 10 Module macht. Das sind dann 10 Wochenenden. Das ist dann auch wieder wie so ein kleines Team, wenn man so will, wo ich auch eben in der Lehre dann tätig sein kann. Das macht unfassbar viel Spaß. Und mit dem Rauskommen ist natürlich auch, dass ich zu vielen Menschen eingeladen werde. Und jetzt noch dieses Herzensthema Podcast. Das ermöglicht einfach noch viel mehr Menschen anders kennenzulernen, Menschen anders zu begegnen. Das ist einfach großartig. Also bislang, wir können uns auch gerne nochmal in einem Jahr, in 2 dazu sprechen. Ich meine, man entwickelt sich ja auch immer weiter. Bislang kann ich sagen, es ist, ehrlich gesagt, noch cooler, als ich es gehofft hatte.
Das freut mich. Ja, nee, das freut mich. Also ich könnte auch, also wenn das mal gemacht ist mit dem Selbstständigsein, dann kannst du nicht mehr zurück. Das kann ich dir nur vor. Ja.
Ja. Ja, das bekräftigt mich, dass du das sagst, dass man, wenn man es einmal gemacht hat, mit dem Selbstständigen nicht mehr zurück kann. Es sind einfach die Vorzüge, die man genießt. Und natürlich muss man nicht beiseite wischen, dass da Herausforderungen sind und so weiter. Am Ende sage ich, das ist vielleicht so eine Lebensweisheit von mir, das Gesamtpaket muss stimmen, damit man zufrieden ist.
Ja, cool.
Liebe Julia, ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass du heute Gast in meinem Podcast warst und für die spannenden und offenen Einblicke in all die Dinge, die dich beschäftigen, was du noch so vorhast, und wünsche dir noch einen schönen Abend und sag mal vielen lieben Dank, dass du da warst.